Noch schnell ein kleiner Koffeinkick, dann kann's losgehen. Gleich viel besser. Keine Sorge, das war jetzt nicht der Beginn eines Werbespots, sondern einfach nur mein Versuch, mich bestmöglich auf das heutige Thema vorzubereiten. Es soll nämlich um den häuslichen Energieverbrauch gehen. Und das bedeutet bestimmt eine ganze Menge Zahlen. Damit mein Gehirn die alle verarbeiten kann, gönne ich auch ihm besser noch eine extra Dosis Energie. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. So wie mein Gehirn und ich sind auch all die Geräte, die wir zu Hause so nutzen, auf die Zufuhr von Energie angewiesen. Allerdings dürstet es denen nicht nach Energydrinks und Co. Was steht denn bei denen so auf der Speisekarte, Ariane?
Nun, es kommt drauf an, wen du fragst, Georgina. Die meisten Haushaltsgeräte mögen's elektrisch. Heizungen hingegen sind etwas wählerischer. Deren Geschmäcker reichen von der Hausmannskost Holz bis hin zum edlen Öl.
Echte Gourmets also. Wonach verzehrt es denn die meisten unserer Wärmeerzeuger?
Das wäre das gute alte Gas. Knapp die Hälfte aller derzeit betriebenen Heizungen lassen sich mit Erd- oder Flüssiggas füttern. Rund ein Viertel verlangt nach Öl. Und bei etwa einem Sechstel der Haushalte ist Fernwärme der Stoff der Wahl. Hängt auch ein bisschen von der jeweiligen Region ab.
Ach, da gibt's Präferenzen?
Ja, Fernwärme zum Beispiel ist im Osten des Landes recht beliebt. Öl dagegen kommt besonders im Süden häufig zum Einsatz.
Interessant. Aber es gibt doch nicht nur fossil betriebene Heizung. Du sagtest auch was von Holz.
Stimmt. Pellets und Co. dienen etwa 5% der Heizung als Nahrungsgrundlage. Ähnlich hoch ist der Anteil derer, die sich nur mit Strom zufrieden geben. Noch nicht sehr viel, aber erneuerbare Energien tauchen immer häufiger auf der Speisekarte auf. Da in den letzten Jahren immer mehr Altbauten mit Biomasseheizungen nachgerüstet wurden und Wärmepumpen inzwischen das beliebteste System bei Neubauten sind.
So wie bei uns immer mehr Leute auf Fleisch verzichten, steigt also bei den Heizungen der Anteil derer, die ohne fossile Brennstoffe auskommen.
Ja, die Vegetarier und Veganer der Wärme erzeugen sozusagen.
Genau.
Plus übergangsweise immer mehr Flexitarier, also Hybridsysteme, die nur noch ab und zu fossile Rohstoffe konsumieren.
Eine Entwicklung, die genau wie den Fleischverzicht die Umwelt freuen dürfte.
Ja.
Wie sieht es denn mit der Menge aus? Also was konsumiert so eine typische Durchschnittsheizung von ihrem jeweiligen Energieträger?
Also die Durchschnittsheizung gibt es eigentlich nicht. Denn der Energiebedarf einer Heizung hängt ja von verschiedenen Faktoren ab.
Welche sind das denn?
Nun, da wäre zunächst einmal der Zustand des Gebäudes.
Mhm.
Wie gut ist es gedämmt? Gibt es Undichtheiten und feuchte Wände? Je schlechter es um die Gebäudehülle bestellt ist, desto höher ist der Wärmebedarf. Bei einem Haus, das vor 1977 gebaut und seitdem nicht mehr saniert wurde, kann er 200 bis 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter betragen. Eines, das erst in den letzten Jahren errichtet oder umfangreich modernisiert wurde, kommt dagegen teils schon mit einem Zehntel davon aus.
Ui, das ist natürlich schon ein Unterschied. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch die Quadratmeterzahl kein unerheblicher Faktor ist, oder?
Völlig richtig. Ein 200 Quadratmeter großes Einfamilienhaus zu beheizen, bedarf gemeinhin mehr Energie als eine 50 Quadratmeter große Wohnung. Bei Wohnungen kommt dann noch der Aspekt dazu, dass sie ja von anderen ihrer Art umgeben sind, die sich dann gegenseitig wärmen können. Ein freistehendes Haus dagegen bekommt keine Hilfe von außen, ist dafür aber noch stärker der Witterung ausgesetzt. So brauchst du auch mehr Energie, wenn es sehr kalt ist, als wenn eher mildes Wetter herrscht.
Weshalb jedes Haus eine Jacke, aka eine Fassadendämmung haben sollte, wie wir ja erst letzte Folge festgestellt haben.
Stimmt, genau. Und wie du vielleicht noch aus unserer Folge zum Heizungstausch weißt, spielen auch das Alter und die Art der Heizung eine entscheidende Rolle. Denn während bei unsereins das Bedürfnis nach Essen und Trinken in den höheren Lebensjahren abnimmt, brauchen Heizungen im fortgeschrittenen Alter immer mehr Energie, weil sie ja nur noch einen Teil davon in nutzbare Wärme umwandeln können.
Weil mit zunehmender Betriebsdauer der Wirkungsgrad abnimmt.
Korrekt.
Yeah.
Und dieser Prozess beginnt ab circa 15 Jahren. Derzeit sind aber bereits über 50% aller Heizungen älter als 15. Oh. Um die 40% sogar schon älter als 20 Jahre.
Okay. Viele Heizungen haben also einen größeren Appetit, als unserem Geldbeutel und der Umwelt gut tut.
Ja, und im Gegensatz zu einem Haustier kannst du sie auch nicht einfach auf Diät setzen, sondern höchstens durch Wartung dafür sorgen, dass sich der Verschleiß und somit ihr Energiebedarf in Grenzen hält. Nimmt der dann allerdings zu große Ausmaße an, sollte über einen Austausch gegen ein effizienteres Modell nachgedacht werden. Der ist natürlich erstmal mit einer größeren Investition verbunden, rentiert sich langfristig aber durch Heizkosteneinsparungen. So macht die Wärmeerzeugung rund 70% des gesamten häuslichen Energieverbrauchs aus.
Wow. Und ich dachte immer, im Haushalt wird vor allem Strom verbraucht.
Ja, es liegt vielleicht daran, dass du dich täglich mit den verschiedenen stromziehenden Geräten beschäftigst, während die Heizung ihren Dienst eher im Hintergrund verrichtet.
Und erst mit der Heizkostenabrechnung wird man wieder daran erinnert, dass es Wärme nicht umsonst gibt.
Es sei denn, du hast eine Solarthermieanlage. Dann werden dein Brauch- und Heizwasser einfach von der Sonne erwärmt. Warmwasser liegt übrigens mit ca. 15% auf Rang 2 der Energieverbrauchsliste.
Ach, das war noch gar nicht bei den 70% mit eingerechnet?
Nein, die bezogen sich nur auf die Raumwärme.
Ach so.
Die Warmwasserbereitung kann von der Zentralheizung mit übernommen werden, sie kann aber auch separat, zum Beispiel durch einen Boiler erfolgen.
Alles klar. Dabei dürfte das Gebäude dann aber keine große Rolle spielen, oder?
Ja, vollkommen richtig. Die Menge an warmem Brauchwasser wird in erster Linie von der Personenzahl im Haushalt beeinflusst. Mhm. Rund 45 Liter kommen da pro Person und Tag für Körperpflege, also vor allem Duschen und Baden, zusammen.
Ja, das ist eine Menge. Kann man da auch was tun, um die zu reduzieren?
Dir einen Sparduschkopf zuzulegen wäre eine Option.
Okay.
Der kostet nicht viel, sorgt aber dafür, dass du nur noch einen Bruchteil deiner sonstigen Wassermenge bekommst und trotzdem sauber wirst. Hm. Und wenn du ganz mutig bist, kannst du zum Händewaschen auch einfach mal kaltes Wasser verwenden.
Das klingt aber abenteuerlich. Das werde ich nachher gleich mal ausprobieren.
Lass mich wissen, wenn du es überlebt hast.
Okay.
Ja, unser Verhalten hat einen großen Einfluss auf unseren Energieverbrauch. Selbst in einem gut gedämmten Haus mit einer effizienten Heizung kann noch Energie verschwendet werden, indem zum Beispiel beim Lüften das Thermostat nicht heruntergedreht wird oder sich durch zugestellte Heizkörper die Wärme nicht richtig im Raum ausbreiten kann. Das hatten wir ja alle schon mal in unserer Folge zur optimalen Raumtemperatur angesprochen.
Ich erinnere mich. Und ich schätze mal, dass das mit dem Verhalten auch bei unserer Stromnutzung gilt.
Allerdings. Die macht die restlichen 15% unseres häuslichen Energieverbrauchs aus. Und willst du mal raten, wofür wir am meisten Strom brauchen?
Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner, solche Sachen.
Na, wenn sie sehr alt sind, schlagen sie durchaus mit einem recht hohen Verbrauch zu Buche. Meist ist es jedoch die Unterhaltungselektronik.
Ah.
Also Computer, Fernseher, Stereoanlage etc., die ordentlich Strom zieht. Mit rund 28% führt sie dort das Ranking an. Erst danach kommen Kühl- und Gefriergeräte, Herd sowie Waschmaschine und Trockner.
Und bei denen sollte man aber darauf achten, dass sie eine gute Effizienz haben, oder?
Ja, da lohnt sich schon mal ein Blick aufs Label. Heutzutage gibt es sehr stromsparende Geräte, sodass es durchaus sinnvoll sein kann, das ein oder andere Altgerät zu ersetzen. Das sind nämlich teils echte Stromfresser.
Und wenn ich kein Label und keine Unterlagen mehr habe, wie finde ich dann heraus, ob meine Geräte zu viel Strom brauchen?
Das kannst du mittels eines Strommessgeräts feststellen.
Okay.
Das kostet so um die 20 Euro und wird zwischen Stecker und Steckdose angebracht. Bei Großgeräten misst du den Verbrauch am besten über einen Zeitraum von 10 Tagen und rechnest ihn dann aufs Jahr hoch.
Also mal 36,5.
Ganz genau. Und bei kleinen Geräten wie einem Notebook reicht es aus, den Verbrauch innerhalb einer Stunde zu messen und dann mit der Anzahl an Stunden zu multiplizieren, die du es täglich nutzt.
Und dann wieder aufs Jahr hochrechnen.
Mathe scheint dir zu liegen.
Nee, gar nicht. War auch nicht gerade mein Lieblingsfach. Aber zurück zum Stromsparen. Mit effizienten Geräten kann ich meinen Bedarf also senken.
Korrekt. Das gilt übrigens auch für die Verwendung von LED-Lampen.
Mhm.
Und ein weiterer Punkt, der oft vergessen wird, ist der Standby-Betrieb. Auch Geräte, die nicht in Benutzung sind, ziehen Strom. Also entweder direkt vom Netz nehmen oder aber eine Mehrfachsteckdose verwenden, die sich abschalten lässt.
Guter Tipp. Wie hoch ist denn der Stromverbrauch so pro Haushalt?
Auch da kann ich dir wieder keine pauschale Antwort geben, da dieser sowohl von der Effizienz der Geräte und der Häufigkeit der Nutzung sowie von der Haushaltsgröße abhängig ist.
Haushaltsgröße, also der Wohnfläche?
Nee, hiermit ist gemeint die Personenzahl.
Also wie beim warmen Wasser, je mehr Personen in einem Haushalt leben, desto mehr Energie wird verbraucht.
Ja und nein. Natürlich trägt jeder Mitbewohner zum Stromverbrauch bei. Allerdings nicht in dem Maße, wie es beim Wasser der Fall ist.
Wieso das?
Naja, weil du ja Geräte auch gemeinsam nutzen kannst.
Okay.
Also ob nun eine Person oder fünf Personen am Küchentisch sitzen, es reicht eigentlich eine Lampe, um allen Licht zu verschaffen.
Mhm.
Und wenn sich alle auf ein Programm einigen können, braucht auch nicht jeder seinen eigenen Fernseher.
Wenn, ja.
Ja, nicht immer der Fall, aber ja. Und beim Heizen ist das übrigens auch der Fall. Also wenn die Mitglieder eines Haushalts viel Zeit im gleichen Raum verbringen, muss nicht für jeden ein eigener geheizt werden.
Ergibt Sinn. Hättest du vielleicht trotzdem ein paar Durchschnittswerte, damit ich mal sehen kann, wie ich da mit meinem Stromverbrauch so abschneide?
Für dich doch immer.
Oh.
Also laut Stromspiegel verbraucht eine Person im Durchschnitt 1300 bis 1500 Kilowattstunden im Jahr, wenn sie in einer Wohnung lebt, und 2200 bis 2600, wenn sie in einem Haus wohnt. Bei zwei Personen sind es durchschnittlich 2000 bis 2300 beziehungsweise 2800 bis 3100 Kilowattstunden. Und eine dreiköpfige Familie hat einen Verbrauch von 2500 bis 2900 beziehungsweise 3500 bis 3900 Kilowattstunden. Alle genannten Werte gelten für den Fall, dass für die Warmwasserbereitung kein Strom eingesetzt wird. Wenn dem doch so ist, kommt dessen Verbrauch dann eben noch obendrauf.
Okay, das mit dem Energy Drink war eindeutig eine gute Idee. Also genau mit so einer Zahlenflut hatte ich nämlich gerechnet.
Du hast gefragt?
Ja, ja. Also ist auch gut. Ich finde, das ist wirklich gut zu sehen, wie man so dasteht.
Allerdings, und wenn du jetzt gemerkt hast, dass dein Haushalt weit über den Durchschnittswerten liegt, kannst du das ja mal zum Anlass nehmen, dein Nutzerverhalten und die Effizienz deiner Geräte unter die Lupe zu nehmen. Besonders wenn du zur Deckung deines Bedarfs weder Öko- noch Solarstrom verwendest, ist jede Kilowattstunde ja nicht nur teuer, sondern teils auch noch umweltschädlich.
Weshalb sich eine PV-Anlage lohnen kann.
Sehr gut aufgepasst.
Mhm.
Es lässt sich nämlich sowohl beim Verbrauch als auch bei der Stromgewinnung Geld und CO2 einsparen. Und mit einer eigenen PV-Anlage kannst du ja auch eine Wärmepumpe unterstützen oder ein Elektroauto laden. Stichwort Wallbox.
Dazu sollte man auch mal eine Folge machen.
Ah ja, gute Idee.
Ich denke aber mal, dass das für heute erstmal genug Informationen waren. So weiß ich jetzt, dass der Energieverbrauch im Haus hauptsächlich von der Heizung bestimmt wird und wenn die aufgrund ihres Alters oder des Zustands des Gebäudes nicht effizient arbeiten kann, kann es schnell teuer werden.
Ja, besonders wenn, wie in den meisten Fällen, mit Gas oder Öl geheizt wird, deren Preise durch die CO2-Steuer in den nächsten Jahren noch zulegen werden.
Guter Punkt. Das kann dann auch für die Warmwasserbereitung von Bedeutung sein, wenn diese ebenfalls von der fossil betriebenen Zentralheizung übernommen wird. Da empfiehlt es sich, einen Sparduschkopf zu verwenden und sich auch mal kalt die Hände zu waschen, um weniger heißes Wasser zu verbrauchen. Und auch beim Strom könnt ihr einiges tun, um euren Verbrauch niedrig zu halten. Effiziente Geräte verwenden, Standby vermeiden. Und wenn ihr mit anderen zusammenlebt, öfter mal Zeit miteinander verbringen. Spread the love. Anstatt, dass sich jeder mit seinen eigenen Geräten in ein anderes Zimmer zurückzieht.
Lieber zusammen Energie sparen, als sie allein zu verschwenden.
Oh, schön gesagt. Und ein perfektes Schlusswort. Wenn ihr noch weitere Tipps zum Energiesparen braucht oder demnächst mal was über Wallboxen hören wollt, könnt ihr uns das wie immer gern über energetischeffizient@daa.net wissen lassen. Mir reicht es für heute aber erstmal mit den Zahlen. Da hilft sonst auch kein Energy Drink mehr.
Dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt Schluss, damit du und unsere Zuhörer diese in aller Ruhe verarbeiten können. Und bis zum nächsten Mal habt ihr dann eure Energiereserven hoffentlich wieder aufgeladen.
Geht am besten ein bisschen Sonne tanken. Und macht's gut.
Bis bald.